Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
In diesen Stunden werden die ersten Teilnehmer aus der Qualifikation für die French Open gesucht. Diese Spieler haben in den letzten Wochen und Monaten auf der Challenger Tour versucht, diese Weltranglistenposition zu erklimmen, um dann auch bei den French Open dabei zu sein, unter anderem letzte Woche in Heilbronn. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Und das heutige Thema ist das Turnier letzte Woche in Heilbronn, der Neckar Cup. Und da war einer da vor Ort, der war die letzten Jahre immer vor Ort, vom ersten bis zum letzten Aufschlag. Und das ist mein Kollege Florian Heer von tennistourtalk.com. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Ja, ich gucke nebenbei, schaue ich die Qualifikation für die French Open. Da waren ja sehr viele Spieler letzte Woche dabei, die das quasi als letzte Vorbereitung auf die Quali genommen haben, oder?
Ja, ist ja immer so eine Besonderheit, diese Sandplatzturniere kurz vor den French Open, die eben in Heilbronn auch unter anderem dann in Deutschland Station macht, ist deshalb besonders, weil auch die ein oder anderen Spieler mit dabei sind, die man sonst vielleicht in Europa nicht so häufig sieht. Denke da an den ein oder anderen Südamerikaner oder auch aus den Vereinigten Staaten, die sind dann doch immer relativ selten eigentlich anzutreffen und ist dann immer die Gelegenheit, dann auch mal die hier live sehen zu können.
Wir haben eine ganze Reihe von Interviews heute wieder in diesem Podcast. Das kennt ihr soweit, aber dadurch, dass Florian letzte Woche wirklich die komplette Woche da war, haben wir jetzt ein paar Interviews mitgebracht und die halten wir alle für relativ hörenswert. Und deswegen wollen wir schnell in Medias Res gehen, bevor wir auf das erste Interview nochmal kommen. Der Neckar Cup ist jetzt ein relativ traditionelles Turnier und was sich dann auch in den Interviews widerspiegelt, die Leute sind ja begeistert von diesem Turnier.
Ja, Traditionsturnier kann man inzwischen auf jeden Fall sagen, war inzwischen die 8. Ausgabe des Neckar Cups. Man muss auch immer dazu sagen, man darf das nicht verwechseln mit den ehemaligen Heilbronn Open, die ja im Januar traditionsmäßig immer stattgefunden haben und ja mehr oder weniger vom Neckar Cup als Sandplatzturnier in ja, dieser Mai-Juni-Zeitraum dann abgelöst wurden. Und ja, mit der 8. Ausgabe ist man dahingehend eben schon ein etablierter Bestandteil der Challenger Tour. Und ich glaube, du spielst natürlich darauf an, dass das Turnier bei den Spielern besonders beliebt ist. Denn in den Jahren 2017, 2018, 2019, dreimal hintereinander, wurde das Turnier dann auch ausgezeichnet zum Challenger of the Year. Und was natürlich eine Besonderheit ist für das Turnier, da ist man auch besonders stolz drauf. Den Spielern gefällt es dort gut und ist dann natürlich auch immer wieder ein Anreiz für sie, wiederzukommen. Übrigens, das auch ganz interessant, es gab in dieser Woche in Heilbronn Besuch aus Bahrain. Also die haben letztes Jahr zum ersten Mal ein Challenger-Turnier ausgetragen, ein 80er-Turnier und wollten dort dieses Jahr ein bisschen upgraden. Das Turnier wird, glaube ich, im Oktober, November ungefähr stattfinden. Und die verantwortlichen Personen haben die relativ weite Anreise in Kauf genommen, um vor Ort in Heilbronn auch mal zu schauen, wie das beim Neckar Cup nämlich so läuft. Und das wird ganz interessant zu sein. Also die haben sich das quasi dann so als Vorbildsfunktion zurechtgenommen, um da sich vielleicht die eine oder andere Sache dann auch abschauen zu können für ihr eigenes Turnier.
Ein Spieler, der dabei war bei diesem Turnier und der jetzt seine ersten Sporen auf einem Challenger-Turnier verdienen konnte, das war Liam Gavrilidis. Ich habe vor einem Jahr mal mit Michael Kohlmann gesprochen. Ich glaube, da waren wir sogar zusammen bei Michael Kohlmann in Hamburg, war das. Und da hatte er damals gesagt, ja, eins der größten Nachwuchstalente, was wir im Moment haben, ist Liam Gavrilidis. Und der hat jetzt hier dann eine Wildcard bekommen für das Turnier in Heilbronn und war dort in der Quali dabei und der war hinterher, nach seinem Match, war der sehr begeistert davon, von diesem Turnier und von seinen Erfahrungen. Und das Interview, etwa 10-11 Minuten, das hört ihr jetzt. Lieben Gavrilidis, und ihr werdet in 3-4 Jahren sagen, ich habe ihn das erste Mal bei der Challenger Corner gehört.
Wie waren die ersten Erfahrungen? Erstes Challenger-Turnier, erstes Match, wie waren die Erfahrungen?
Ich meine, es war schon super, vor allem in Heilbronn, man ist ja fast bei mir zu Hause direkt. Auch so als kleiner Junge, so U10 oder sowas, bei Turnieren in Thalheim, hat man schon gedacht, das wäre schon mal cool, so hier zu spielen. Natürlich, mit dem Sieg wäre es noch ein bisschen cooler, aber ich meine, ich war dran, ich hatte meine Chancen ein bisschen, ich will es nicht sagen verschenkt, aber ich hätte schon ein bisschen mehr machen können. Aber all in all, ich meine, es war eine super Erfahrung. Ist alles halt alles so neu, ist alles so groß irgendwie und alles so professionell, nicht so wie bei den Juniors. Teilweise ein bisschen, ja, spielen wir mal ein bisschen. Nee, natürlich coole Erfahrung.
Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen. Wir haben schon ein bisschen was gehört. Du hast, glaube ich, hier Jugend auch gespielt. Bist, glaube ich, jetzt in der Tennis-Base.
Genau.
Vielleicht kannst du ein bisschen sagen, wie so die Tenniskarriere sich bei dir bisher so entwickelt hat.
Ja, also früher habe ich, wo ich so richtig angefangen habe, Tennis zu spielen, war damals mit Patrick Zilka in Weilendorf. Wobei zuerst war es erst, glaube ich, in Asberg. Bin ich nach Weilendorf. Dort habe ich dann angefangen, so ein bisschen auf ernster Tennis so zu spielen mit 10, 9, vielleicht sowas. Dann weiter nach Bietigheim, habe ich bei Robert Mazzara trainiert. Da war so das erste Mal so Herrentennis, also so Verbandsliga oder sowas, war dann natürlich schon richtig stark. Und hat man sich schon gefreut, es waren so die ersten bisschen Erfahrungen bei den Erwachsenen. Dann bin ich nach Spanien gegangen, habe dort 1,5 Jahre trainiert. Ich finde, das hat mich auch noch sehr viel weiterentwickelt, so auch als Mensch. Ich meine, da war ich nur mit meiner Mama. Und
also wo warst du da?
Bei Alicante.
Alicante?
Also Benidorm.
Okay.
Und natürlich, meine mein Vater oder meine Geschwister kamen schon öfter vorbei, aber grundsätzlich war es schon viel mit meiner Mama. Deswegen war schon auch eine coole Erfahrung, so glaube ich auch, dass es mir echt viel gebracht hat, sowohl tennismäßig als auch so menschlich.
In welchem Alter war das in Spanien?
Da war ich 14 bis kurz vor 16, also okay. Bis ich fast 16 war. Und dann kam Corona, haben wir uns getrennt gehabt, der Trainer und ich, aber nicht im Bösen oder sowas. Das ist gut, und dann bin ich in die Base gegangen, habe ich davor schon 1-2 Mal da trainiert. Fand ich echt cool. Ich meine, die Trainer sind schon gut, wenn man jetzt Michael Kohlmann oder sowas hat, bei dem ich jetzt auch trainiere, ist schon nicht schlecht. Und dann sind viele Profis da, zumindest waren auch viele Profis da, wie Kohlschreiber, Hanfmann, Martha, Stäbe. Also die haben schon noch viel Erfahrung da, top Surroundings, vor allem jetzt alles neu gemacht, schon echt gut da.
Und deine Mutter, die hat eine Verbindung zu Spanien, weil du sagst, sie ist jetzt auch da?
Wir haben halt ein Haus damals geholt gehabt in Spanien. Mhm. Das wollten meine Eltern sowieso irgendwann mal machen, dass sie zumindest sich entscheiden können, wo sie nach Rente hingehen. Und ja, sie ist halt teils da, teils hier. Und jetzt momentan ist sie gerade in Spanien.
Jetzt hast du heute auch gegen Spanier gespielt. Hast du da auch ein paar Kontakte gehabt, also wenn du dort auch trainiert gehabt hast?
Ja, also ihn zum Beispiel kannte ich nicht, aber kennt man schon viele Leute. Aber ich muss sagen, ich kenne natürlich viel mehr Junioren, Leute in meinem Alter, plus minus 2-3 Jahre. Aber ihn kann ich jetzt zum Beispiel nicht. Trotzdem gegen Spanier zu spielen, das macht mir irgendwie auch immer Spaß. So ein bisschen die Feelings von früher.
Die Erfahrung, Australian Open ja auch gespielt. Wie war die Erfahrung Down Under? Erstes Grand Slam auch gespielt?
Also es war schon super. Ich meine, tennis-wise war es jetzt echt nicht so gut, aber das ist natürlich nur die eine Sache. Wenn ich jetzt so zurückschaue, es war schon echt ziemlich cool da. So unter den ganzen Profis, wenn dann einfach auf die großen Courts konntest und einfach mal so ein Match wie... Ich bin angekommen in Australien. Das erste, was ich gesehen habe, war Nadal gegen Hanfmann in der Box vom Hanfmann. Und das ist dann schon ganz cool. Und so irgendwie Nadal sieht, der dann am Ende auch das Turnier gewinnt. Das war schon echt cool. Da teilt man sich so die Jungkleinen. Natürlich als Junior hast du nicht ganz diese selben Rechte, würde ich jetzt mal sagen, wie so Profis. Aber ist trotzdem cool. Dann, wir waren zum Beispiel mit den Doppelspielern in der Umkleide. Und vereinzelt kamen auch dann Spieler wie Schapovalov oder sowas. Mhm. Ja, das war schon echt eine gute Erfahrung, auch wenn das Tennis jetzt nicht so gut war.
Wie sind die dann? Kommt man da schon in Kontakt mit denen nochmal? Ja.
Da sieht man mal, dass es auch nur Menschen sind. Und wenn man die jetzt nicht kennen würde, weil ich kenne sie jetzt natürlich auch nicht gut, aber so vom Sehen und 1-2 Mal vielleicht sprechen, sieht man auch, das sind echt normale Menschen. Zum Beispiel der Murray kam dann ins Fitnessstudio rein, sagt so Hallo zu mir, als ob wir so beste Freunde gefühlt sind. Und wir kennen uns überhaupt nicht. Und da sieht man mal, natürlich gibt es den einen oder anderen, jetzt keinen Namen sagen, die dann vielleicht nicht Hallo sagen oder sowas. Aber nee, es sieht man schon, dass auch nur Menschen sind und die einfach hart arbeiten. Natürlich auch Glück haben. Aber es sind auch normale Menschen.
So eine beliebte Frage ist ja dann immer auch, was ist jetzt so der große Unterschied, wenn man Juniors gespielt hat, jetzt dann auf Seniors Level geht. Wo liegen die großen Unterschiede?
Ich würde sagen, von den Schlägen ist es eigentlich nicht so ein großer Unterschied. Die sind einfach viel konsequenter nochmal. Die sagen dann, okay, dann spielen sie halt die Pille noch einmal rein. Was heißt nur reinspielen? Ich meine, spielen sie ein bisschen konsequenter nochmal. Und die geben dir halt dann nicht die Möglichkeiten. Ich würde sagen, jetzt jemand wie mein Gegner heute, habe ich ja 2 Satzbälle bei 6-5 für mich und 15-4 bei seinem Surf. Und dann mache ich zum Beispiel einen Return-Fehler und einen Return, wenn ich nur reinschiebe. Das wird jetzt jemand mit viel Erfahrung, vor allem bei den Herren, dann nicht machen. Also der wird die Pille auf jeden Fall lang reinspielen und dann erstmal nicht viel machen. Aber ich würde sagen, das ist nochmal so ein Unterschied, dass der Satz zum Beispiel 7-5 ausgeht für die. Und bei den Juniors, wie bei mir jetzt, kann es halt dann passieren, dass es 6-7 gibt. Ich würde sagen, von den Schlägen ist echt nicht so ein großer Unterschied. Es ist einfach viel im Kopf. Und die sind einfach noch mal ein bisschen konsequenter. das muss man lernen als Junior. Deswegen sind solche Turniere dann mal ganz gut. Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, dann 6-7 zu verlieren. Dann mal Gedanken so zu machen, okay, ja, da vielleicht nochmal extra Fokus drauf oder ja.
Wenn man dann auch einen Bundestrainer in der Box sitzen hat, ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Was hat der ihm noch mal mit auf den Weg gegeben vielleicht?
Er hat gesagt, ich soll einfach jetzt mein Spiel spielen, soll mich nicht so verrückt machen vom Score, egal wie es jetzt steht, einfach probieren, jeden Schlag voll zu spielen. Ja, ich bin jetzt nicht der Favorit, wenn ich jetzt hier ins Match gehe, das ist ja klar. Und deswegen hat er gesagt, ich soll einfach jetzt mein Spiel spielen. Und danach gibt es wahrscheinlich genug zu analysieren. Aber einfach, dass ich jetzt mal mein Spiel spiele, wie ich denke, wie es richtig ist. Und auch einfach natürlich Spaß haben. Es ist natürlich nicht so leicht zu sagen, ja, hab Spaß und ich will immer gewinnen. Und wenn dann Fehler kommen, dann denkt man sich auch, scheiße, aber dass man da probiert, ein bisschen lockerer zu sein und Erfahrung einfach zu sammeln.
Wie würdest du denn dein Spiel beschreiben? Wo sind die Stärken und wo sind vielleicht noch die Baustellen?
Ich würde sagen, Stärke und Baustelle zugleich ist mein Aufschlag. Ich finde, da ist echt noch im Juniorbereich, würde ich sagen, habe ich einen schon guten Aufschlag. Und wenn man jetzt dann hier vergleicht, ist halt zum Beispiel die Quote noch ein bisschen zu gering. Platzierung noch nicht ganz so gut, aber da ist auf jeden Fall nochmal was zu machen, sagen wir es mal so. Aber eigentlich ist es schon meine Stärke so. Und ja, ich würde sonst sagen, generell meine Rückhand ist etwas solider als meine Vorhand. Aber mit der Vorhand passiert halt ein bisschen mehr. Rückhand ist halt etwas solider, aber ich würde sagen, mein Spiel ist ähnlich wie bei Zverev, würde ich jetzt mal sogar sagen. Bei mir passiert es nämlich auch öfters mal, dass ich einfach zu weit hinten bin, wie bei ihm jetzt. Weil wenn jemand mit seiner Stärke ist, fast 2 Meter groß, serviert und brett. Ja. Ich würde es schon ähnlich beschreiben wie bei Zverev. Natürlich nicht so gut, aber vom Spielstil her.
Ist er auch eine Art Vorbild für dich?
Ja, also menschlich kenne ich ihn jetzt nicht so, aber spielerisch auf jeden Fall. Ich würde sagen, so von der Einstellung, was man jetzt auch sieht, ist einfach Alcaraz. Das ist so das Nonplusultra.
Okay.
Oder so Nadal. Ich meine, deren Einstellung, die spielen jetzt auf jeder Punkt. Wenn die den verlieren, wird dem Bein abgehackt oder sowas. Also, die spielen um jeden Punkt, das ist Wahnsinn. Und auch die Einstellung, egal wie es steht. Das habe ich auch nochmal bei 3-5 jetzt probiert, wo ich dieses blöde Break bekomme. Habe ich nochmal probiert, echt wirklich ranzukommen, aber ja, auf jeden Fall so. Mental-wise ist schon so ein Alcaraz oder Nadal. Ist natürlich auch schwer zu sagen, so ein Alcaraz, weil ich meine, er ist ein Jahr älter als ich. Aber also, an solchen Leuten braucht man sie dann nicht messen, weil sonst geht man unter.
Aber die geben einem doch auch ein bisschen klar Motivation. Ne? Sag mal, ja, der ist 18, 19 Jahre alt, der ist soweit. Also da kann man auf jeden Fall auch in die Richtung gehen, oder?
Klar, natürlich ist motiviert, aber es gibt auch Leute, die tut es dann eher deprimieren, wenn die das sehen.
Okay.
Scheiße, der ist da und da jetzt mit 18, 19. Und ich oder die Person halt, ja, ich bin jetzt nur hier und hier, aber man sieht zum Beispiel auch so eine Rune, ich meine, der ist auch menschlich, aber ich finde, das ist dann noch so jemand, woran man sich messen kann, oder so ein Musetti, ich meine, ich bin unfassbar, sind so die Besten in ihrem Alter, aber an den könnte man sich noch messen, so ein Alcaraz ist dann schon, ich sage, ein bisschen Next Level, wie ich mich jetzt mit Djokovic oder sowas vergleiche, das sind halt so Ausnahmen, ist tough.
Wie sieht dann dein Fahrplan jetzt aus, so für die nächsten Wochen und Monate?
Das werde ich gleich nochmal mit Michael besprechen. Aber geplant ist jetzt erstmal am Samstag fliege ich nach Mailand, das ist nochmal ein Junior, Grade A. Dann muss ich nochmal in die Schule die Woche danach und dann French Open Juniors.
Mhm. Okay.
Das wäre es jetzt erstmal bis zum French Open. Und dann mal sehen, wie es läuft.
Und Michael ist jetzt dann auch öfter mit dabei? Oder der, also ist dann auch eine Art Traveling Coach für dich jetzt?
Ja, also immer wenn er kann, wenn er sich irgendwie mit dem Davis Cup Team oder sowas beschäftigt ist, probiert er mit mir oder mit uns mitzukommen. Und ja, das ist natürlich schon ein guter Vorteil.
Ja, Liam Gavrilides, sein erster Challenger-Auftritt und der war ja komplett begeistert.
Ja, war für ihn, glaube ich, aus Besonderheit, weil er ja auch aus der Ecke kommt. Das heißt, war ein richtiges Heimturnier für ihn. Und war von der Atmosphäre, selbst wenn es nur Quali war, in Anführungszeichen, da relativ begeistert. Das hat ja an einem Sonntag stattgefunden. Wir hatten über die ganze Woche hinweg eigentlich fast strahlend blauen Himmel, super Sonnenschein, was die ganze Atmosphäre da natürlich auch nochmal sehr zugute kam. Und das, glaube ich, hat alles gepasst. Lediglich das Ergebnis hat nicht ganz gepasst. Er hat gegen Nicolas Sanchez aus Spanien gespielt, aber er war nah dran. Also das hätte wirklich auch in die andere Richtung ausgehen können, dieses Match. Und naja, wer weiß, dann hätte man so mal die erste Hürde einer Quali geschafft. Und dann ist vielleicht der Schritt ins Main Draw dann auch absolut möglich. Und er hat einen sehr, sehr entspannten Eindruck gemacht. Und wir haben ja beim letzten Mal auch schon über Teenager gesprochen, die aus Deutschland kommen. Max Rehberg vor allem, der hier der bestplatzierte Deutsche ist. Aber er ist eben auch noch einer, der in diese Riege hineingehört und hat natürlich jetzt mit Michael Kohmann sehr prominente Unterstützung. Trainiert er eben hier dann an der Tennis Base in Oberhaching. Und da bleibt es natürlich abzuwarten, inwieweit die Entwicklung dort gehen wird. Ich bin ja immer ein Verfechter, die Jungs dann auch sehr früh auf dieses Seniors-Level dann auch zu bringen. Er spielt zwar jetzt noch die Juniorenturniere, aber eben jetzt mal so Fuß zu fassen bei einem Challenger, bei einem ITF-Turnier, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, um dann auch relativ früh sich an dieses, an dieses Spielniveau und vor allem eben auch diese mentale Stärke, die die Erwachsenen und Cracks dann in der Weltrangliste haben, sich daran auch relativ schnell zu gewöhnen.
Er hat ja selber davon gesprochen, Carlos Alcaraz ist ein Jahr älter als er und wo der ist und wo er selber jetzt noch ist und dass man sich daran davon nicht verrückt machen lassen soll. Ich fand das ein sehr reflektiertes Interview insgesamt.
Ja, genau. Also es ist ja auch schwierig ein bisschen für die Jungs. Auf der einen Seite ist dann so ein Senkrechtstarter wie Alcaraz ist natürlich eine Vorbildfunktion, die einem, denke ich mal, dann natürlich ganz klar zu verstehen gibt, das ist möglich, ne? Das ist im jungen Alter möglich. Auf der anderen Seite kann es natürlich aber auch ein bisschen Druck aufbauen. Ne? Also dann hast du wieder so dieses, ich bin im selben Alter, aber ich bin noch nicht so weit, ja, oder sogar noch relativ weit davon entfernt. Das kann dann auch irgendwo ein bisschen deprimierend wirken und deshalb, glaube ich, muss man das richtig einschätzen. Genau, und das tut er, glaube ich, sehr gut. Auch der Vergleich mit Zverev, dass er sich da so ein bisschen ähnlich sieht von der Spielweise her. Das war ein sehr sympathischer Auftritt, muss ich sagen.
Liam Gavrilides also mit seinem ersten Auftritt bei einem Challenger-Turnier in der Quali war für ihn sofort Schluss. Aber wir haben die Möglichkeit genutzt, beziehungsweise Florian hat die Möglichkeit genutzt, mit ihm dann auch mal etwas länger zu sprechen. Kommen wir ins Hauptfeld. Und da gab es natürlich dann auch ein paar sehr, sehr interessante Geschichten und sehr viele Interviews, die dann auch Florian unter anderem zusammengesucht hat. Eins ist von einem Spieler, der ja hier die zweite Runde erreicht hat, über die Quali reingekommen ist. Und das ist Benjamin Hassan. Benjamin Hassan wohnt in Deutschland, spielt allerdings für den Libanon und hat jetzt die libanesische Staatsangehörigkeit, beziehungsweise die Eltern kommen daher. Und er spielt für den Libanon und er hat hier die zweite Runde erreicht. Er hat gegen Dominik Stricker gewonnen. Dominik Stricker aus der Schweiz, das Supertalent, hat es nach Aufgabe gewonnen. Und Benjamin Hassan im Interview, das hört ihr dann jetzt hier.
Ja, danke. Hallo. So, Benni, Glückwunsch. Aufgabesieg. Wie war das Match aus deiner Sicht bis zur Aufgabe?
Sehr schwer. Ich habe am Anfang echt gemerkt vom Match, dass ich ein bisschen müde war. Gestern ein hartes Match gehabt gegen Julian Lenz, auch in der Aufgabe, aber es war trotzdem hart. Danach nochmal trainiert, vielleicht ein bisschen zu viel trainiert. Habe es am Anfang echt gemerkt, träge gewesen. Aber das wurde dann ab 5-4 beide, wurde das besser. Also da habe ich mich wieder fitter gefühlt. Klar, es war dann unglücklich, dass er sich da verletzt hat. Aber ich muss den ersten Satz trotzdem durchspielen, konsequent und auf mich gucken. Weil wenn ich das verliere, dann kann es sein, dass er weiterspielt und besser denn je spielt. Deshalb muss ich da konsequenter sein. Am Anfang des Tiebreaks nicht so gut angefangen leider. Aber da hat er mir wieder geholfen, zurückzukommen. Und ja, so ist das dann. Ne?
Genau, nächste Runde gegen Galan. Gegen den hattest du letzte Woche schon das Vergnügen. Was dürfen wir von dem Match dann erwarten?
Ja, es war letzte Woche echt ein hartes Match. Wir haben richtig gefightet, auch 2,5 Stunden oder 3 Stunden gespielt. Ich glaube, dass ich jetzt ein bisschen besser vorbereitet war. Wir sind während dem Match ein paar Sachen aufgefallen, die ich zu spät erkannt habe. Die versuche ich sofort umzusetzen, morgen oder übermorgen, ich weiß gar nicht, wann ich spiele.
Zum Beispiel?
Darf ich leider nicht sagen, oder?
Obwohl er
versteht kein Deutsch eigentlich. Ist
gut. Ja, aber ich mache es auf Englisch bei Tennis Tour Talk.
Dann sage ich gar nichts. Ich sage gar nichts. Nee, wir sind so taktische Mittel einfach eingefallen oder Bälle, die er nicht mag, die mir zu spät aufgefallen sind, erst im zweiten Satz. Aber es wird ein guter Fight. Also ich muss mich da reinhauen. Ich kenne seine Stärken, seine Schwächen. Deshalb hoffe ich einfach, dass es ein gutes Match wird. Ich körperlich wieder ein bisschen aufgeladen bin bis dahin. Und ja, dann gucken wir.
Was macht man denn auf der Bank, wenn man Zeit hat, eben weil der Gegner eine Verletzung hat, so für den Kopf?
Man muss sich warm halten, also körperlich und auch mental. Wenn man da jetzt 3 Minuten lang in die Luft guckt, dann kann es sein, dass man da kalt ist und 3 Doppelfehler serviert und dann war es das mit dem Satz. Man versucht sich zu bewegen. Ich bin ja auch schon sofort, ich glaube nach der ersten Minute sofort schon aufgestanden und rübergegangen, habe versucht, ein bisschen mich zu bewegen, um mich warm zu halten und nicht kalt mein Aufschlagspiel weiterzuspielen. Und genau, man muss einfach wach bleiben. Das ist die Hauptsache.
Ist da irgendwie die Gefahr, dass man dann denkt, okay, jetzt ist der angeschlagen, jetzt läuft es ein bisschen besser? Oder?
Man denkt es, aber es ist schon oft genug passiert. Und wir haben jetzt mittlerweile so viele Erfahrungen. Ich habe schon gegen so viele Leute gespielt, die im ersten Game schon im ersten Satz Bauchmuskelzerrung vorgetäuscht haben. Und dann haben wir 4 Stunden gespielt. Ne? Und dann 7-6 im dritten. Und dann im zweiten und dritten Satz war nichts mehr davon zu sehen. Also davon darf man sich nicht mehr ablenken lassen. Wenn er aufgibt, dann gibt er auf. Aber man muss sich halt auf sich konzentrieren. Ne? Du darfst dich nicht ablenken lassen von irgendwas, was er hat. Das ist halt die Kunst.
Und so von den Bedingungen hier beim Neckar Cup, liegt dir das, sage ich mal, so die Plätze?
Beste Turnier Deutschland, also kann man nicht anders sagen. Ist einfach so. Also es gibt keinen Challenger auf der Welt, was besser ist als in Heilbronn. Hotel super, wir haben Mittagessen umsonst, Plätze super, Organisation super. Wir kommen morgen am Hotel nach dem Frühstück, wollen zur Anlage und da sind 4 Shuttles für uns. Nicht warten, wir müssen gar nicht fragen. Also die Organisation ist top, die haben auch so gute Erfahrungen. Das machen die ja schon seit wie vielen Jahren? Und seit wie vielen Jahren?
14.
Ja, und schon so oft, glaube ich, bestes Challenger des Jahres gewählt worden. Ja, ist halt natürlich, die wissen, was sie zu tun haben. Ne? Und wir merken das ja auch, wir fühlen uns wohl hier. Alle wollen hier spielen, deshalb ist es gut besetzt. Freut uns natürlich, ja.
Okay, gut. Danke dir, dann viel Erfolg. Okay,
bei Benjamin Hassan war ich mir nie so ganz sicher. Er hat ja zwischendurch dann auch für Deutschland gespielt, dann für den Libanon aber immer noch den Davis Cup und jetzt steht dann bei der Challenger, bei den Draws dann auch die libanesische Flagge daneben. Also er spielt für den Libanon jetzt.
Ja, ganz genau. Also inzwischen ist es ja so an der einen oder anderen Stelle fast schon ein bisschen so zum Standard geworden, wo Möglichkeiten gibt, die Nationalitäten zu wechseln. Bei Dustin Brown haben wir jetzt gerade auch den Fall gehabt, der jetzt von deutscher Flagge auf jamaikanische Flagge umgeswitcht ist. Glaube ich, das mit einem Tweet auch so bestätigt hat, dass das für seinen Vater quasi sein soll. Also ja, da wo natürlich die Möglichkeiten bestehen, aus dem jeweiligen internationalen Background der einzelnen Spieler wird dann auch gerne mal hin und her gewechselt. Bei Benjamin Hassan bin ich mir jetzt gar nicht genauso sicher. Ich habe die Woche mit ihm gar nicht gesprochen. Es war Dietmar, der dort eben ihm auch im Interview hatte und gar nicht großartig nachfragen konnte, was da jetzt der Hintergrund war. Rein spielerisch muss ich allerdings sagen, war ich sehr angetan von seiner Performance. Du hast gesagt, die erste Runde war eine Aufgabe gegen Dominik Stricker. Nichtsdestotrotz hat er den ersten Satz gewonnen gehabt, wo der junge Schweizer dann auch noch sehr wettbewerbsfähig war, dann erst später sich ein bisschen verletzt hatte. Dann vor allem auch die Performance gegen Daniel Elahi-Galan in der Runde darauf. Da ist er immerhin in 3 Sätzen gegangen bei einem Benjamin Hassan, wo man auch immer an der einen oder anderen Stelle mal gesagt hat, na, der wird nicht immer so ganz durchtrainiert, der hat unglaubliches Talent, aber das mangelt vielleicht ein bisschen so am Fleiß, wird ihm so zumindest immer nachgesagt. Und er hat, glaube ich, jetzt richtig nochmal gezeigt, dass er also wirklich ein guter Tennisspieler ist. Und deshalb bin ich gespannt, wie dort die nächsten Wochen sich auch gestalten werden. Denn auch bei ihm gilt es natürlich jetzt so den Sprung, zumindest eben auf diese Challenger-Ebene zu schaffen. Sonst wird es natürlich irgendwann zumindest nicht leichter.
Er war ja schon mal eigentlich relativ etabliert dann auch auf der Challenger Tour und konnte dann auch Hauptfelder spielen. Er musste jetzt halt in die Quali wieder zurück und da ist er dann ja jetzt hier erfolgreich gewesen in Heilbronn, hat die 2. Runde erreicht. Dort ist er gegen Daniel Elahi-Galan ausgeschieden. Ein Spieler, der durchaus schon etabliert ist auf der Challenger Tour und der nicht ganz leicht zu knacken ist, Sandplatz-Spezialist aus Kolumbien. Auf jeden Fall, das war Benjamin Hassan. Ein weiterer Spieler, der relativ interessant ist, weil er unter anderem dann auch im Moment dann mit Rudi Mollecker zusammenreist. Wir hatten das im letzten Podcast dann auch schon oder darüber gesprochen. Oleksiy Krutik, auch der hatte hier die 2. Runde erreicht, unter anderem durch einen klaren 2-Satz-Sieg über Gilles Simon. Er war auch durch die Quali gekommen und dieses Interview, das hört ihr jetzt mit Oleksiy Krutik.
What about the final of this match? The rallies?
It was tough match here, yeah. Tough conditions. First match here, it was difficult.
But now you're in the tournament for sure.
Yeah.
You're traveling with Rudy or?
I'm trying to help me with accommodation in Berlin. He really helped me, otherwise I have no idea where I... Where I have place to practice, yeah. to stay, to come after tournaments. Yeah, and we're trying to go on tournaments together.
I saw a video on the ITF page about the tennis center of the Ukraine in Irpin. Did you practice there a lot or play tournaments?
Yeah, it was my... Normally it's like I was practicing there every time when I was in Kiev. I wasn't in Kiev for a long time, but if I was there, I was practicing there. Yeah, I mean, it's unbelievable because I started to practice there when I was like 15, 16. Yeah, I played also like junior tournament there under 14. So yeah.
Yeah, what about what about the situation of your family?
My dad is here because he's like 65 and he had chances to pass the border, otherwise for example, if I was there in Ukraine, I had no chances to come to play tournaments, because I'm 22 and they are not allowed to go from 20 to from 18 till 60. They're not allowed to go from the country, so I mean I'm lucky. But my mom, she's in Kiev now because she works in the hospital, and you know she cannot leave the country because she's a doctor. It's her job.
What about the Tennis Federation? Is the Ukrainian Tennis Federation still working? Do you have contact to the people?
Yeah, of course they're working. The vice president of the federation also left the country because he left for a Davis Cup, and like he's around in Portugal. Yeah, so I keep in touch with him every time. He's helping me. Yeah.
How is it to play a tournament with the Russian players? It's difficult, it's a problem?
I played a couple of matches against Russian. It's more motivation to play against them because I won all matches that I play against Russian players right now this year when this happened. So for me, it's like I feel like some motivation to beat them.
But there are some neutral. They say don't.
No. Everybody is supporting. Like okay. I there are many Russians who are coming. They're saying like, man, we are so upset because of this. We are not supporting this for sure. Like it's a huge strategy. So yeah, everybody is coming. Yeah.
Thank you, all the best.
Ja, in der ersten Runde gegen Gilles Simon gewonnen und dann in der zweiten Runde ausgeschieden gegen André Martin. Alexei Krutik, wir haben es gesagt, er reist mit Rudi Mollecker im Moment und natürlich mit anderen Gedanken im Hinterkopf als zum Beispiel jeder andere Tennisspieler, der im Moment nicht in der Ukraine wohnt oder nicht aus der Ukraine kommt.
Ja, wir haben die letzte Woche da beim Podcast schon über Mauthausen ein bisschen gesprochen. Meine Erfahrungen und auch wie weit wir mit den Spielern, zumindest hier bei diesen Turnieren eben sprechen konnten, sind die alle relativ entspannt damit umgegangen. Also es war jetzt nicht das große Thema, wo es dann darum ging, dass irgendwelche Spieler ausgegrenzt wurden oder dass es vielleicht auch gewisse Grüppchenbildungen oder Ähnliches gibt. Also das wurde hier eigentlich von allen Seiten uns soweit bestätigt, dass das damit relativ entspannt umgegangen wird, dass also die Politik hier in diesem Sport eigentlich nichts verloren hatte und dass ja man hier auch eine Benachteiligung russischer Spieler dann auch nicht unbedingt als als richtig empfindet, so wie das ja jetzt eben auch vielleicht in der Diskussion steht. Und Krutik war zusammen mit mir im Hotel als einziger im Übrigen, war auch ganz nett. Der hatte ein Hotel gebucht gehabt für die Qualifikation und ihm wurde dann irgendwie angeboten, das Hotel nochmal zu wechseln. Und dann hat er aber gesagt, nee, passt alles, fühle mich hier wohl, will gar nicht irgendwie hier nochmal wechseln. Und der scheint dann auch so seine festen Rhythmen zu haben, die er dann hier auch eben dann durchführen möchte. War, glaube ich, mit seinem Vater unterwegs und der spielt ganz entspannt auf. Muss ähnlich wie Mollecker durch die Qualifikation dieser Challenger-Turniere meistens gehen und schafft es jetzt dann eben auch, sich die ein oder andere Runde zu gewinnen. Das heißt, so sukzessive, glaube ich, wird dann auch in den nächsten Turnieren dann die Direct Entry in die Hauptfelder dann gelingen.
Oleksiy Kotyk also auch mit einem kurzen Interview hier vertreten. Ein weiterer Spieler, der dann die zweite Runde erreicht hatte und dort dann ausgeschieden ist, das ist Johnny Tseng, beziehungsweise Chun Xin Tseng aus Taiwan. Der hatte hier sogar das Viertelfinale erreicht, Entschuldigung, hatte gegen Henry Squire gewonnen, den wir auch gleich noch hören. Johnny Tseng, wie er genannt wird, der hat hier das Viertelfinale erreicht. Guter Juniorenspieler bis vor kurzer Zeit eigentlich. Und auch den hören wir jetzt im Interview.
So, John, congratulations. Great set victory against Escobedo. How was it on the court for you today?
It was my first match here, and I just tried to feel the court, feel the balls, and just try to play my game, play fast, and make him move. And I think today I was playing good in the important moment, so that's why I win today.
So you had already won challenges in Murcia and in Maya. It looks you're really comfortable on that surface.
Yeah, I really like clay. It's my favorite surface, and I was playing pretty good this season, and I try to keep my feeling and doing the same thing.
In Taiwan, are there any clay courts, or when did you make your first experiences on this surface?
Yeah, I start my tennis in clay courts. So that's why I think I feel the courts better, and I was more comfortable on the clay court. So in Taiwan, I always practice in a clay court, and so that's why I really like it.
I saw you had the coach, Benny Ibrahim Sadeh. Yeah. How did it come to this constellation?
Actually, we met 7 years ago in the first time in the Muay Thai Tennis Academy. And he was the head coach, and he coached me a couple of years there. And after there's 2 years that I find another coach, and now we are together again. And it was a great start from the last year, November, we started. And after I win 3 challenger titles, so it was a very great with him.
Do you have practice times in Germany then, or where do you practice with Benny?
Yes, we practice in Wiesbaden, and he has an academy now there. So if I don't have tournament, I will go there for practice.
You have been a very successful junior player. So normally I hear from other players it's very difficult to come to seniors level, but in your case it looks very easy.
It actually was not so easy at the beginning. The first 2-3 years I was a little bit down, and my ranking was stuck at the 280. Like there was 2 years, and finally last year in the end I break through one challenger title, and Benny gave me a lot of confidence, and we have a lot of work together, and I think I really improved a lot these couple months.
It's your first time here in Heilbronn. How about the tournament and the conditions here?
Yeah, before I come I heard this is the best challenger of the year, and I was very surprised, and I really enjoyed the court and also the atmosphere here. Also, the facilities was very good, and I really like it.
Great. Okay, thank you. All the best for the tournament.
Ja, Johnny Tseng ist einer der Spieler, die ich noch nicht wirklich häufig gesehen habe.
Ist es Johnny oder Jason?
Oh, Jason Tseng, genau.
Ja, das ist ähnlicher Fauxpas ist nämlich auch hier dem Moderator bei dem Turnier geschehen. Auch der hat ihn, glaube ich, irgendwie dann mal als Johnny angesprochen gehabt. Und ich habe da nochmal kurz nachgeschaut, weil ich war kurz irritiert, weil es gibt ja auch einen anderen taiwanesischen Spieler noch, der eben auch mit Jason abgekürzt wird. Und ich glaube, das ist hier ähnlich. Also ich glaube, es ist Jason. Aber anyway, vom Spiel her galt er eigentlich für uns als einer der Top-Favoriten, ne? Also eher kleiner gewachsener Spieler, der richtig flott unterwegs ist, dort alle möglichen Bällen dann auch wirklich hinterher geht. Also der gilt so eigentlich als das, was so dieser typische Sandblattspieler und Sandblattwühler da eigentlich darstellt, obwohl das jetzt für einen Spieler aus Taiwan jetzt auch nicht unbedingt der klassische Fall ist, aber der bringt da alles mit, um sich zumindest eben auch auf dem Sandplatz wunderbar zurechtzufinden, und deshalb haben wir schon gesagt, also der könnte hier mal einen richtig guten Lauf starten, was ja auch dann bis zum Viertelfinale geschehen ist. Und ja, dann kam mal wieder Daniel Ilai Galan, der im letzten Jahr in Heilbronn ja auch schon das Finale erreicht hatte. Und dann nach gewonnenem ersten Satz war dann im Halbfinale tatsächlich Schluss. Aber auf den gilt es zu achten. Ganz sicher, das ist ein junger Spieler noch, der richtig erfolgreich war bei den Junioren. Und auf den muss man auf jeden Fall ein Auge gerichtet halten.
Der war nämlich 2018 French Open Junioren Champion, hat bei den US Open 2018 das Halbfinale erreicht, hat auch das Finale im Doppel 2018 bei den French Open erreicht im Juniorenwettbewerb. Also, das ist ein Spieler, auf den wir dann auch in den nächsten Monaten und Jahren achten sollten, und ich werde nie wieder den Fehler machen, Johnny Tseng zu nennen. Jason Tseng heißt er. So. Aber wo wir gerade über ihn gesprochen haben, ein Spieler, gegen den Jason Tseng gewonnen hat in der zweiten Runde, das war Henry Squire. Und Henry Squire ist vielleicht auch ein Spieler, der dem einen oder anderen vielleicht mal so in den Ergebnislisten in den letzten Monaten aufgefallen ist, weil der macht nämlich auch so langsam seinen Weg durch die Weltrangliste nach oben. Und auch den hatten wir hier im Interview. Und auch das Interview hört ihr jetzt.
Ja, sehr lang.
Wenn noch was rauskommt.
Natürlich. Einfach ein Statement. Oder
zum Spiel einfach
zum
mal.
Zum Spiel. Ja, war super intensiv. Ich weiß nicht, wie lange wir gespielt haben, aber ich meine, wir sind zweite Runde nach 11.30 Uhr, es ist fast 17 Uhr. So ist es schon ein Weilchen. Aber ich habe eigentlich gut angefangen, erstes Spiel gebreakt und habe dann ein dummes Rebreak bekommen. Aber ich habe mich trotzdem eigentlich ganz gut gefühlt im Match. Und im Tiebreak, finde ich, habe ich ein bisschen aggressiver gespielt. Deswegen habe ich einen Tiebreak gewonnen, weil ich habe die Punkte mehr entschieden und Druck gemacht. Und ich finde, wenn man immer Druck macht, wird sich das über längere Zeit auszahlen. Im zweiten Satz hatte ich eine kleine Schwächephase, fand ich, in der Mitte. Aber ich bin da ganz gut rausgekommen trotzdem, habe mich nicht hängen lassen. Und im dritten Satz wieder von Null angefangen. Und hat ja schon mal 5-3 Matchbälle. Wo, man, das ist normal im Tennis, da wurde ich echt super angespannt und habe diesen einen Volley habe ich verschlagen, den kann ich natürlich nicht verschlagen, aber es ist halt Tennis, passiert einfach, und bei 5-4 dann auch wieder zwei Matchbälle gehabt, nicht gepackt, aber einfach Geduld haben und dabei bleiben und man wird dann belohnt. Und ja, einfach kühlen Kopf zu machen.
In der nächsten Runde gegen Tseng aus Taiwan, kennst du den schon mal gespielt gegen den?
Nee, ja, genau. Ich habe nicht gegen ihn gespielt, aber ich weiß, dass als ich die ganzen Junior Grand Slams gespielt habe, hat er nämlich alle gewonnen. Er hat, glaube ich, 3 oder 3 von 4 gewonnen. Und dann ist er echt nach oben gegangen und verfolgt ihn auch ein bisschen. So, ich bin gespannt, wie ich mich an den messen kann.
Hast denn du hier beobachtet bei seinem Match oder hast du nichts gesehen?
Ich weiß, wie er ein bisschen spielt sowieso, aber ich gucke mir seine Matches mal online ein bisschen an mit meinem Trainer und gucken, was wir dann planen werden.
Alles klar.
Es haben jetzt schon einige Spieler aufgegeben mit Verletzungen. Liegt das am Wetter, dass es überraschend warm ist? Oder
nee, am Wetter liegt
das Corona-Thema nicht so intensiv.
Ich glaube nicht, dass es so Hälfte der Saison ist und alle haben schon 12, 13 Turniere gespielt und sind in der Mitte. Sehr wahrscheinlich für einige auch Roland Garros nächste Woche. Oder ich glaube nächste Woche Quali. Wenn die ein bisschen was merken, wollen die bisschen mehr vorsichtig sein.
Provisorisch mal so zu
ziehen. Gehe ich jetzt davon aus, ich habe gar keine Ahnung, ich habe mit keinem gesprochen. So. Mhm. Ich weiß, mein Gegner an der Quali, der war wirklich, der hat eine Verletzung seit längerem. Aber ich weiß nicht, wieso so viele aufgeben. Also so müssen die sich.
Ja, okay.
Ich könnte vielleicht das, aber ich kann dazu nicht so viel sagen.
Aber in Corona ist da jetzt kein Faktor mehr, weil ist ja jetzt eine das Weile her, der
nicht. Lockdown. Das muss auch für jeden individuell, ob die schwere Atmungen haben oder nicht, das kann ich nicht sagen. Ich hatte auch Corona, aber ich habe keine Nachrichten.
Okay. Gut. Danke dir. Dann viel Erfolg.
Henry Squire, ich habe ihn letztes Jahr in Ismaning das erste Mal gesehen, auf dem Teppich. Und da hat er mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, dass er wirklich Talent hat und dass da eine Menge drinsteckt. Ich weiß nicht, wohin es reichen wird für ihn, aber da ist eine ganze Menge drin, meiner Meinung nach.
Ja, es ist wieder die Abteilung deutsche Nachwuchskräfte. Dazu gehört er auf jeden Fall, auch wenn er jetzt dem Teenager-Alter entwachsen ist. Ich glaube, 21 ist er. Das heißt aber natürlich immer noch richtig junger Spieler. Und ich glaube, weil du jetzt Ismaning angesprochen hast, das ist natürlich immer nicht gerade so das Referenzturnier, weil es auf Teppich stattfindet. Ja. Ich glaube, das ist ein Belag, der ihm natürlich sehr, sehr zugutekommt, weil er ein sehr kraftvolles Spiel hat. Und, glaube ich, auf den schnellen belegen dann tatsächlich auch sehr gut dort sehr gut performen kann. Und deshalb war es jetzt einmal ganz interessant, ihn auf Sand zu sehen, wo er natürlich ein ähnliches Spielstil dann natürlich auch prägt. Er hat gegen Siso Bergs in der ersten Runde gewonnen. Das ist doch durchaus ein absolutes, gutes Resultat, was sie hier haben. Der junge Belgier, auch einer der Talente auf der Challenger Tour, der auch schon den ein oder anderen Turniersieg feiern konnte, den in der ersten Runde zu besiegen, nach überstandener Qualifikation. Dann gegen Zeng unterlegen, gut, das kann passieren. Der hat ihn wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ausgespielt. Aber ich sehe dem auch ähnlich positiv entgegen. Bin wirklich gespannt bezüglich der Entwicklung. Er ist jetzt ein Spieler, der für uns aus dem süddeutschen Raum jetzt nicht so nahe ist, ne, weil er eher in Hamburg stationiert ist, beziehungsweise im Norden stationiert ist. Deshalb war es auch mal hier auch ganz interessant, ihn mal in dem süddeutschen Raum zu sehen. Und auch hier werden wir schauen, wie das weitergeht. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Ist auf jeden Fall ein Spieler, den man sehr, sehr gut zuschauen kann. Henry Squire hier, das die zweite Runde erreicht, dort hat er gegen Jason Tseng verloren.
Und noch ganz kurz, und übrigens mit neuer Frisur, das war auch ganz nett, der wurde von fast keinen Leuten, auch von den Verantwortlichen, teilweise auch von den anderen Spielern nicht erkannt, weil er sich eben die Haare geschnitten hat und dementsprechend auch, glaube ich, ein bisschen gefärbt hat, also den haben einige gar nicht auf den ersten Blick erkannt.
Ich habe ihn vor ein paar Wochen schon gesehen mit der neuen Frisur, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Turnier es war, aber da habe ich ihn schon gesehen.
Ja, ja, also für uns war das hier einige Neuungen. Ja, wer ist das? Ah, ja, richtig. Ja, war aber gar nicht auf den ersten Blick zu sehen.
Wir machen weiter in unserem großen Interviewdurchlauf hier vom Turnier in Heilbronn. Und dort haben wir nämlich ein Interview mit Alexander Richard. Alexander Richard, der für die Schweiz antritt, der allerdings noch nicht lange für die Schweiz antritt und einer der Spieler ist, die ja aus Schweizer Sicht im Moment für Furore sorgen, auch wenn er dem Talentalter schon etwas längere Zeit entwachsen ist. Und das Interview mit Alexander Richard, das hört ihr jetzt hier.
Ja, Alexander, Glückwunsch. Das war, glaube ich, eine solide Performance. Zwei Sätze gegen Selic, das lässt sich ganz gut angehen, oder? Was war der Schlüssel zum Erfolg?
Hauptsächlich aggressiv spielen und meine Vorhand finden und ja, schlussendlich einfach mein Spiel spielen.
Stichwort Spiel, wie würdest du dein Spiel beschreiben? Wo liegen die vielleicht die Stärken und Schwächen?
Wahrscheinlich. Also mein Spiel ist generell mehr offensiv und ich würde sagen, meine Vorhand ist eine große Stärke und halt immer versuchen, die Vorhand zu finden und damit den Punkt zu diktieren.
Jetzt gar nicht nachgeschaut, wie oft hast du Heilbronn schon gespielt oder ist es tatsächlich das erste Mal?
Das ist das erste Mal jetzt, ja, absolut.
Wie sind
ja
die Eindrücke vom Turnier?
Es ist ein super Turnier, wirklich schön. Also das Hotel ist super schön, die Anlage ist super schön, genug Plätze zum Trainieren, ist alles sehr gut organisiert, der Gym ist super, die Physios sind unglaublich, der Arzt ist unglaublich, also ist wirklich alles super, das Essen ist gut, also gibt wirklich nichts zu klagen.
Du kommst, glaube ich, gerade auch zu den USA, dort den Clay Court Swing auch ein bisschen gespielt auf der Challenger-Ebene. Schwierig. Und wie sind die Unterschiede immer zwischen den US-amerikanischen Verhältnissen und dann hier in Europa?
Ja, eben in den USA haben die ja nicht wirklich den roten Sand, die haben mehr so dieses matschige Grüne. Mhm. Ist irgendwie schwer zu erklären. Es ist ja ein bisschen langsamer und einfach matschig. Halt. Es ist irgendwie schwer zu erklären, aber es ist definitiv anders als roter Sand. Aber generell, also es sind jetzt keine schlechten Plätze dort drüben, es ist halt einfach ein bisschen anders.
Aber langsamer würdest du auch sagen. Also ja, das heißt, wenn man so Verhältnisse vielleicht auch hat wie heute, wo es jetzt sonnig ist, wo es dann vielleicht auch ein bisschen schneller ist, das würde dort dann schon noch ein bisschen langsamer abgehen, oder?
Ja, schon langsam. Ich glaube, die Plätze dort sind immer sehr feucht und eben so wie wirklich sehr matschig und es ist schon ein bisschen langsamer, würde ich sagen, ein bisschen langsamer.
Du kennst dich ja dementsprechend, glaube ich, auch ganz gut aus, hast einen internationalen Background, vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen und hast ja auch bis vor kurzem noch eigentlich für die USA gespielt.
Genau, ja, also mein Vater ist Schweizer, ich bin in der Schweiz geboren, meine Mutter ist Amerikanerin, ich bin dann ins College 4 Jahre in die USA.
Wo warst du dann?
Ich war bei University of Virginia in Charlottesville, das ist etwa 3 Stunden von D.C. und ja, ich habe dann, mein Coach von der Uni ist dann Chef von USTA geworden und der hat mich dann gepresst, dass ich dann da auch wechsle und dann habe ich das gemacht und ja, aber dann wirklich 2 Jahre später wieder zurück in die Schweiz gewechselt. Eigentlich letzten Dezember habe ich den Wechsel wieder für die Schweiz gemacht, weil ich einfach lieber zu Hause bin und mich schon ein bisschen mehr als Schweizer identifiziere als Amerikaner. Es war jetzt nichts Persönliches oder gab keine Probleme oder so. Es war einfach eine persönliche Entscheidung,
Aber hast du dir vielleicht ein bisschen mehr davon erhofft, sage ich mal, gerade wenn du jetzt auch die angesprochen hast, die Verbindung zur USTA, dass man vielleicht durch den Wechsel der Nationalität dann vielleicht auch, keine Ahnung, eine andere Art von Förderung bekommt, vielleicht auch?
Also, die haben das super gemacht. Also, es gibt nichts. Also, die haben ja so eine Riesenanlage in Orlando. Mhm. Und die ist Wahnsinn. Die haben jetzt hier 150 Plätze oder so. Mhm. Und, ich meine, das ist Wahnsinn. Und der Gym ist unglaublich und die sind auch immer sehr, waren immer sehr korrekt mit mir und vor Covid hatte ich auch gute Coaching-Verhältnisse und so. Die hatten jetzt halt ein bisschen Probleme mit Covid, mhm. haben sie halt viel geändert und viele Leute entlassen müssen und deshalb hat sich das so ein bisschen geändert. Aber eben für mich waren die Verhältnisse super dort, das war es nicht, das Wetter ist immer schön in Florida und ich habe es auch immer noch gut mit ihnen und so, also ich kann auch dort trainieren mit meinem Coach und so, wenn ich mal eine Woche dort bin. Also ja, also schon gute Verhältnisse, so ist es nicht.
Das heißt, wenn du jetzt nicht auf der Tour bist, dann bist du in der Schweiz stationiert, wo genau ist das dann und wie sind vielleicht sonst so deine Trainingsverhältnisse im Moment?
Genau, also ich trainiere, also ich wohne in Zürich und ich trainiere hauptsächlich eben mit meinem Coach, Juan Pablo Ramirez. Das ist ein Kolumbianer, der hat jetzt gerade Ferien. Wir sind gerade 5 Wochen Turniere gemacht und jetzt hat er aber 2 Wochen Pause.
Okay.
Aber der ist dann wieder bei Paris dabei und sonst mit einem Schweizer Coach dort von meiner Kindheit trainiere ich mit ihm, wenn der Juan nicht kann, der Dario. Und mit dem Hüßler, kennst du den?
Klar.
Genau, mit dem Hüßler und ab und zu mit dem Stricker.
Mhm.
Und manchmal gehe ich nach Biel, aber also zum Schweizer Verband hoch.
Mhm.
Sonst einfach mit meinem Coach und mit den Jungs da.
Gibt es eine Förderung seitens des Schweizer Verbandes für dich? Weil ich meine, es ist ja auch wieder immer wieder erstaunlich für uns in Deutschland auch zu beobachten. Es kommen ja wieder auch sehr viele gute, neue, junge Schweizer Spieler nach aus einem ja verhältnismäßig eher kleineren Land. Wie war das bei dir?
Als ich noch jung war, so 18.
Bist du immer noch jung, ja.
Also. Nee, bin immer, aber halt eben, als ich als Junior da hochgekommen bin, gab es nicht wirklich viele Leute, die da vorne mitgespielt haben oder hochgeschossen sind.
Mhm.
Ich in dem Sinn auch nicht speziell. Ich war mit 18, 19 irgendwie 600 und habe dann gesagt, ich gehe in die Uni. Und ich hatte auch noch körperliche Probleme. Ich musste operieren und so.
Also okay. Bin ich dann war das Uni. Mit der Schulter oder Arm?
Ellbogen, Schulter.
Ja. Okay.
Und dann, aber jetzt haben wir wirklich ein paar super Spieler. Also der Stricker ist eins der Jungen, der jetzt richtig gut spielt. Wir haben noch einen, den Riedi. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist auch richtig gut. Der Bellier, Antoine, hat jetzt den letzten Challenger gewonnen. Der scheint sehr gut zu spielen. Jerome Kim, der spielt nicht so oft, aber der hat auch bis jetzt die paar, die er gespielt hat, auch gut gespielt.
Ja, in der Schweiz war auch einige gute Ergebnisse.
Also ich finde es cool, dass wir jetzt ein paar richtig gute haben.
Und ihr seid auch eine ganz gute Connection, also ihr seid auch in Verbindung untereinander, oder?
Ja, also ich kenne mich gut aus mit dem Stricker, dem Hüßler, das sind so die zwei, die ich am nächsten bin. Den Riedi kenne ich ganz gut, den Jerome kenne ich nicht so super und den Bellier auch nicht so, aber den Niklas kenne ich noch gut, der spielt auch noch gut, also aber ja, ich verstehe mich schon ganz gut mit allen, würde ich sagen.
Bei dir, wir haben es angesprochen, du bist ganz der Jüngste auf der Tour, bist erfahren, hast viel gemacht, hast auch schon einige Titel ja auch auf der ITF-Tour gewonnen. Was sind so noch deine Ziele, die du dir setzt?
Ja, ich würde sagen, nächste Woche Paris qualifizieren. Das wäre super. Und dann sicher ein paar Runden in einem Grand Slam gewinnen, das wäre mal richtig cool. Ja, das wäre eine gute Sache. Auch finanziell.
und hier das Turnier ist ja auch noch nicht vorbei. Was können wir hier von dir erwarten? Ich glaube, gegen Vorarlberg oder Banyas könnte das nächstes aussehen.
Genau, ja. Ich meine, es ist ein sehr schönes Turnier, würde ich auch unbedingt gerne gewinnen. Aber da stehen mir noch ein paar Jungs im Weg und geben natürlich alles und freue mich auf die nächste Runde. Ja.
Kennst du die zwei? Irgendwelche Präferenzen?
Ich kenne die zwei Präferenzen. Also ich weiß, wie beide spielen. Also 50-50. Geh mir ein.
Okay. Super. Vielen Dank.
Danke dir.
Ciao.
Wie auch, der hat eine ganz, ganz hochinteressante Vita, Alexander Richard.
Ja, du hattest ja letzte Woche von den Journeyman gesprochen. Mhm. Hier würde ich tatsächlich sagen, trifft es in einer gewissen Weise zu. Ne? So ein klassischer Spieler, der schon die ein oder anderen Turniere auf dem ITF Pro Circuit gewonnen hat, aber der letzte Schritt zum Challenger-Erfolg ist bisher ausgeblieben und lange unterwegs ist, lange eben schon unterwegs ist. Es war tatsächlich meine erste persönliche Begegnung mit ihm. Deshalb fand ich das auch sehr, sehr interessant, weil er eben einer dieser Spieler ist aus der Schweiz, die natürlich natürlich jetzt nicht diese neue, jetzt auch schon junge, sehr erfolgreiche Generation um Stricker, Riedi und so weiter vertritt, aber ein super sympathischer Typ ist an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Also das war eine richtig, richtig nette, Zusammenkunft. Und jetzt hat auch in den letzten Wochen tatsächlich Erfolg gehabt, was wirklich ihm zu gönnen ist. Hat in den USA dort eben die ein oder anderen Viertelfinals schon erreicht, jetzt hier in Heilbronn auch wiederum. Also könnte dann auch zu den Spielern gehören, die im etwas höheren 20er-Jahre-Alter, also 28, 29 Jahre, dann vielleicht tatsächlich dann auch den Sprung schaffen, zumindest eben hier sich fest auf dem Challenger Circuit zu etablieren und dann auch vielleicht den ersten Titel einzufahren. Denn auch hier gilt ja ganz klar das Ziel, Qualifikation für die Grand Slams, das ist wichtig für die Weltranglistenposition, das ist wichtig für die finanzielle Unabhängigkeit.
Und während wir sprechen, und da hat er ja auch drüber gesprochen, ist er noch in der Qualifikation für die Australian Open, French Open und könnte die Qualifikation erreichen in dieser Woche beziehungsweise an diesem Wochenende. Das solltet ihr beobachten, Alexander Richard. Was ich ganz lustig fand, ist, dass er gesagt von Spielern gesprochen hat und ich gefragt habe, kennst du den? Und du sagst, ja, klar.
Ja, das gut, ich glaube, die Leute sind es natürlich nicht immer gewohnt, dass man jetzt auch die Spieler, sage ich mal, um die Plätze 200, 300 und so weiter auch kennt. Und deshalb war dann immer die Nachfrage. Und ich glaube, wir konnten ganz gut vermitteln, dass wir da uns ein bisschen näher damit beschäftigen.
Ja, absolut. Also das war Alexander Richard. Zwei Interviews haben wir noch. Das eine haben wir das Interview mit André Martin. André Martin, auch ein Spieler, der schon sehr, sehr lange auf der Challenger Tour unterwegs ist und der hier wirklich gutes Turnier gespielt hat. Insgesamt ist er ins Finale gekommen, hat dann gegen Daniel Altmaier verloren in drei Sätzen, aber hat vorher Bernabé Sabate-Meraisch besiegt, dann hat er Oleksiy Krutik in der zweiten Runde besiegt und er in der ersten Runde Igor Gerasimov. War hier an 8 gesetzt, hat auch schon seine Auftritte bei Grand Slams gehabt und stand auch hier in einem Interview zur Verfügung, sind 6-7 Minuten. Auch das ist durchaus sehr, sehr interessant, das Interview zu hören, unserer Meinung nach.
About your matches today, both ended not in the best way, I would say.
Yeah, can we go somewhere?
Yeah, sure. Two unlucky endings in both matches, but at least you booked the spot in the singles final.
Yeah, well, honestly, I have very mixed emotions. Mm. It's never easy to win with the opponent getting injured. So, and I know he's a nice guy. So, I'm happy to be in the finals, but that's not the way I want to win. So, yeah, I also had some health issues, but I am happy I could overcome it. I started to play good tennis and the second set I came back, which was not easy, so I gave it a chance to keep myself in the game, and sometimes things like this happens. Well, I'm not wishing for it, but at the end of the day, all that matters is this, that I managed to get through, so yeah. I'm happy to be in the finals tomorrow, and with the doubles, it's these kind of things are somehow hunting us from beginning of the season. So it's just the unfortunate, like bad luck. So we'll try to keep going and we'll try to get some good results.
Next was the problem with Samuel?
Yeah, he had some stomach problems. Mm. So from yesterday night until today, he was he was not having a good time with his stomach. So it affected him big time. So yeah, at the end was not worth of trying.
How do you feel physically? You had a couple of tough matches this week.
Well, it's not ideal, but it's easy to play without the ideal circumstances, so I'm used to play a lot of matches. I prefer play a lot of matches than losing first or second round. So playing a lot of matches means I'm doing good. So that's all that matters. If I'm fit mentally, if I'm confident, then physical part always always somehow goes with it. So for me, it's most important that I won a couple of matches in a row, which I didn't, which didn't happen for some time already. So this is a big blow for me and a big confidence booster for the next weeks.
Looking ahead to tomorrow, we checked, you have a more or less tremendous head-to-head records in the finals. Is it something that you're, yeah, mentally that strong in title matches?
Yeah, honestly, I don't even know.
Okay.
What's my record in the finals? So
what was it?
I think you had 13 finals at the Challenger Tour, and you win 12, right?
I don't know. I honestly
double. Yeah.
Honestly, I have no idea. So if it is like this, then you're good for me. Then it gives me good odds. Thank you for giving me extra confidence. So yeah, honestly, I think it's just another match. I mean, with Daniel, we played twice.
Twice, yeah.
And both matches were big battles, so I expect another one tomorrow. And as I said, I mean, it's always nice to play final because it means you won four matches already. So that's most important for me. And tomorrow I'll just try to enjoy and play another one. And that's it anyway. It's a good tournament for me already. And yeah, so I think it's just another match like any other for me.
It's good that you didn't go to Kazakhstan.
Yeah, sometimes life is very unexpected, so this is another example of it. And the most important is just always to be ready to get the opportunity. Also with the tournament, with the fact that I went here, not Kazakhstan. Yeah, you never know, and you just have to be ready to take the opportunity.
No matter where.
Yeah. Yeah, at the end, I'm very happy to be here, not in Kazakhstan.
The day today, it was a really special day, or it's just your job? Because the ups and downs, playing singles, playing doubles, sense problem.
Well, yeah, neither match finished as I... Like normally, both matches finish with walkover, so that's always not a nice feeling at the end. So yeah, I mean, to play singles and doubles, I'm already used to it, so it's not a problem. But the way it finished is not nice, and the fact that it finished both times is very unfortunate. But I mean, that's part of life. That's part of tennis life. So
had before two matches in one day.
No, I don't
walkovers. This way around.
I don't think so, but it's. I mean, it's not that rare. I guess it happened sometimes already, but yeah, it's what it is. And yeah, with one category, I'm in the finals, which before the tournament I would take it. So yeah, that's what it is.
Andrej Martin kommt eigentlich auf fast jedem Challenger Bogen drauf vor, auf jedem Challenger Draw.
Ja, ein absolut Stammgast der Challenger Tour, ein Spieler, der dort viel unterwegs ist, und das ist natürlich so ein bisschen Zufall, dass er jetzt eben in Heilbronn gespielt hat, weil ich hatte ja auch eben beobachtet, die Resultate in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren ein bisschen beobachtet. Er hat natürlich schon viele Erfolge gefeiert, hat auch viele Turniere auf Challenger-Ebene gewonnen, aber man hat festgestellt, und das hat er im Interview auch gesagt, dass der Fokus immer mehr so ein bisschen aufs Doppel gegangen ist und hat mit Tristan Samuel Weisborn dort ja auch jetzt einen festen Partner gefunden, und deshalb wäre er ja beinahe gar nicht nach Heilbronn gekommen, weil er eigentlich nach Schimkent, nach Kasachstan wollte. Mhm. Und weil er dort schon zweimal, glaube ich, das Turnier gewonnen hat. Und dann hat Tristan Samuel aber gesagt, nee, ich würde gern nach Heilbronn gehen. Und André dann gemeint hat, naja gut, normalerweise muss er immer seinen Schedule nach seinem ausrichten, und diesmal machen wir es halt andersrum. Und deshalb sind sie am Ende tatsächlich eigentlich in Heilbronn gelandet. Und ich glaube, er hat es am Ende nicht bereut, hier mit einem Halbfinalauftritt das ist doch sehr, sehr eine sehr, sehr erfolgreiche, Entschuldigung, Finale natürlich, bis ins Finale gekommen. Das war, glaube ich, eine sehr, sehr erfolgreiche Woche für ihn und deshalb hat er das auf keinen Fall bereut, Heilbronn anstelle von Jim Kent zu spielen. Und ich glaube, dadurch ist jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr der Fokus auf dem Einzel wahrscheinlich gelandet, aber er war super entspannt. Also um das nochmal zu sagen, also hat den Eindruck vermittelt, dass ihn da nicht wirklich viel aus der Ruhe bringen kann. Ja, vielleicht teilweise ein bisschen zu entspannt, mag man vielleicht denken, wo man sagt, naja, also ist da noch die richtige Motivation dahinter, weil er eben auch anscheinend ja, die ein oder anderen Problemchen dann eben auch außerhalb des Platzes gehabt hat, die jetzt nicht unbedingt etwas mit dem Tennis zu tun hatte und da wieder den Fokus eben auf den Sport legen konnte. Und ich glaube, das verändert dann die Leute dann auch, um zu sagen, naja, also es gibt noch mehr im Leben außer eben den Sport oder den Tennissport und dann nehme ich eben ganz gerne mit, was noch kommt und wenn es halt dann nicht reicht, okay, dann kann ich immer noch mich im Doppel ganz gut verkaufen und auch da waren sie ja in den letzten Wochen sehr erfolgreich.
André Martin also hier das Finale erreicht. Der Sieger dieses Turniers, das war Daniel Altmaier und der hat mit diesem Turnier quasi seinen Abschied von der Challenger Tour verkündet, weil er hat gesagt, er möchte jetzt unbedingt auf der Tour, auf der ATP-Tour dann Fuß fassen und dann auch Erfolge feiern. Und das Interview mit Daniel Altmaier, das hat nicht Florian geführt, das hört ihr hier nach seinem Sieg gegen André Martin im Finale beim Turnier in Heilbronn.
War das letzte Mal bei einem Challenger-Turnier?
Gut, dass es in Deutschland passiert ist, glaube ich auch. In Heilbronn, ich meine, ich glaube, die Bilanz in Deutschland, die ich jetzt hatte in den letzten vier Turnieren mit einer Niederlage in Meerbusch, sind wir jetzt, glaube ich, bei 17-1 in den letzten vier Turnieren in Deutschland. Von daher habe ich das schon gemerkt, dass mir das sehr gut tut, vor heimischem Publikum zu spielen, vor allem in der Nähe von zu Hause. Und deshalb hat das sehr, sehr gut getan, jetzt hier die Woche auch zu gewinnen.
War aber nicht so einfach, war ja auch zu erwarten. Zwischendrin beim, was stand es da, 1-3, 0-40, Brüller und dann hat ihre Mama angefangen zu klatschen. Das Publikum kam gleich mit. War das so ein bisschen, naja, nicht der Wendepunkt, aber so ein wichtiger Punkt in dem Match?
Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut zu sein, so ein Wake-up-Call zu kriegen, dass es da wirklich eigentlich du mit dem Gesicht zur Wand stehst, gerade so ein bisschen und da aufwachen musst. Und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen passiert, dass ich das dann gedreht habe, würde ich einfach mal sagen, aber spielerisch dann die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Also höhere Quote beim Aufschlag, aggressiver gespielt und dann kamen meine Chancen eigentlich und nicht mein Gegner auf die Fehler meines Gegners gehofft.
Was nehmen Sie dann mit? Weil das wird ja mutmaßlich hoffentlich immer der letzte Eindruck eines Challengers bleiben.
Ich denke auf jeden Fall viele Emotionen. Ich meine, das waren jetzt auch genug Jahre, die ich auch bei Challenger gespielt habe, viele Matches, viele Erfahrungen, die mit sich auch sehr, sehr gut tut für die nächsten Matches auf ATP-Ebene, weil die Gegner einfach sehr, sehr nah beieinander spielen. Und das ist, glaube ich, so im Tennis eh, das unterschätzt man, dass man kommt bis zu einem gewissen Punkt und dann spielen andere Faktoren eine wichtige Rolle. Fit sein, mit viel Energie Tennis spielen, weil man kann nicht auf einmal ein Material haben und einen Aufschlag mit 300 servieren. Man kann die Vorhand nicht schneller spielen wie zu einem gewissen Grad oder über eine gewisse Konstanz. Und das vergisst viele. Alle können Tennis spielen, aber dann kommt es auf Nuancen an. Und die habe ich, glaube ich, durch viele gewonnene Matches über die Challenger Tour auch gelernt. Und die aber tatsächlich auf der ATP Tour nicht viel anders sind, sondern einfach da den Schwung auch wirklich realisieren, dass das nicht weit weg ist.
Für uns ist jetzt die Parallele zu Alexander Zverev sehr groß, ne? Der hier 2015 gewonnen hat, sein letztes Challenger gespielt hat, jetzt Dritter ist. Die sind jetzt, wenn wir da auf die Weltrangliste aktuell gucken, der zweitbeste Deutsche mit Ranking 54. Mhm. Darf das so weitergehen, also in Anlehnung an die Entwicklung auch vom Alexander Zverev bei Ihnen?
Auf jeden Fall. Also für mich ist wichtig, dass das jetzt nach oben geht, mich etablieren und ich meine, wenn man sich die Punkteverteilung auch mal anschaut, wenn man irgendwie 300, 400 Punkte mehr hat, ist man auf einmal Top 30 in der Welt, 25 und das darf man, und da gehört man wirklich zur Elite. Man ist gesetzt bei Grand Slams, man hat einige Vorteile bei 250ern direkt in der zweiten Runde dabei zu sein, wo es um 45 Punkte geht. Man sieht ja auch an den Top-Spielern, die einfach dann zu einem Turnier gehen und auf einmal eine Runde gewinnen und die kriegen 90 Punkte, anstatt so wie einer wie ich durch die Quali gehen müsste und erstmal nach drei Matches an die 55 Punkte rankommt. Und das macht natürlich das Leben einfacher, weil die Matches sind nicht leichter in der ersten Runde Quali bei einem, sagen wir mal, Challenger, bei einem ATP in Acapulco zum Beispiel, wo das Feld der Letzte da irgendwie 110 steht. Und
das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass man sich ein gewisses Ranking erspielt und dann die Chancen auch größer sind, um Punkte abzuholen.
Wir haben sie auf dem Platz, oft in den ersten drei Matches relativ nüchtern erlebt, vor allen Dingen dann danach sehr reflektiert, bodenständig. Wenn man jetzt so einen wichtigen Triumph gefeiert hat, wie feiern Sie? Da gehen Sie mal aus sich raus. Was passiert heute noch?
Heute nicht viel, eigentlich erholen. Ich habe jetzt noch Lyon vor mir, bevor es dann nach Paris geht. Und ich glaube, da liegt jetzt schon der Fokus darauf, gegen wen wir jetzt als nächstes spielen. Und das wird Correa sein, ja, Federico Correa. Und das muss ich wirklich jetzt auch im Kopf haben, weil da ist wenig Zeit jetzt. Jetzt geht es jetzt sofort los mit Regeneration, in einem Rhythmus bleiben morgen anreisen und da schon mal die Gewinnbedingungen gewonnen, weil sonst macht es auch wenig Sinn, eine Woche dann vorher zu spielen, wenn man da nicht die richtige Einstellung hat, auch wieder das Turnier zu gewinnen, ja, von Anfang an, Match für Match. Und ich glaube, genau so, wenn ich jetzt entscheide, Lyon voll zu spielen, muss ich dann auch so wieder rangehen wie auch diese Woche.
Wenn Sie mal wieder Zeit dazu haben, was gönnen Sie sich dann für einen Erfolg, für diesen oder andere?
Ich würde angeln gehen, um mich zu erholen. Ne? Weil, sagen wir so, kein Publikum, sondern nur vielleicht Zeit mit meinem Vater zu verbringen, an einem Fluss, an einem See und alles mal abzuschalten.
Was sind da die bevorzugten Angelreviere, je nachdem natürlich,
wo Sie gerade sind? Momentan ist ja schon Zeit für Hecht, für Zander und dann das ist eigentlich so, wo wir am meisten hingehen. Wenn es dann zur Abenddämmerung, oft sein, wenn die Zander rauskommen, sowas, Forelle, das sind so unsere, sagen wir so, beliebten Angaben.
Wo hilft dann Angeln auf dem Tennisplatz? Ist es die Ruhe?
Ja, weil Angeln, wenn du dich mit einer Angel an den Fluss stellst, fängst du auch keinen Fisch. Hat schon viel mit Strategie zu tun und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und Tennis ist nicht ähnlich. Wenn du da nicht geduldig bist, fängst du halt nicht, du fährst nach Hause. Und wir haben eigentlich auch schon mit meinem Dad schon damals auch beim Angeln immer die Einstellung gehabt, okay, wir haben ein Ziel, weil sonst kommen die Fische nicht. So ist die.
Wer ist da besser, Papa oder Sie?
Mein Papa definitiv. Der ist da auch sehr detailliert, muss man sagen. Der weiß ganz genau, hat alles in seiner Ordnung und ich weiß nicht, wer noch raffinierter ist. Ich glaube, mit Gewichten an Ködern hat er teilweise Sachen dran, dass die tief laufen, flach laufen. Ich kann mich da selber gar nicht aus. Also ist da sehr detailliert und das war da eigentlich auch, als ich angefangen habe mit Tennis, auch sehr.
Was war tennistechnisch Ihr dickster Fisch?
Tennistechnisch mein dickster Fisch? Ich glaube, die Konstanz. Jetzt langsam, das ist so, glaube ich, das Wichtige, das ich jetzt, glaube ich, gelernt habe, dass wenn man nicht Woche für Woche seine Arbeit macht, dass man da auch dann nicht gut Tennis spielt, weil das geht relativ schnell verloren. Wenn du dann mal ein, zwei Wochen lasch trainierst oder irgendwas, das merkst du direkt auf dem Platz und wirst auch nicht belohnt. Und wenn man seine Sachen vernünftig macht, dann wird man auch vielleicht mal mit einem Breakpoint oder ein paar einfachen Fehler von Gegnern belohnt, weil man sich das erarbeitet hat.
Ich habe ein bisschen über die Schulter geguckt nach dem Matchball, als Sie auf der Bank waren. Da ist gleich das Handy explodiert. Was für Rückmeldungen gab es denn schon von wem? Wer bedeutet Ihnen da besonders viel?
Ja, vor allem meine Family zu Hause, mein Dad, meine Schwester, meine Großeltern, meine Freundin, die ganze Familie, die ich auch in Mexiko habe, von meiner Freundin-Seite. Wir haben eine sehr enge Beziehung und das sind, glaube ich, so für uns die wichtigsten Nachrichten, da das den Moment zusammenzuteilen.
Ja, danke.
Gibt es schon einen Fahrplan für nach Roland Garros?
Stuttgart, Halle, Mallorca, Wimbledon.
Das ist dann der Grasswing.
Ja.
Ganz kurz, wer hat das Interview geführt?
Das ist ein Kollege, Lars heißt er, von der Lokalzeitung dort oder Regionalzeitung der Heilbronner Stimme. Und wir waren natürlich mit dabei, also wir haben das schon als Pool geführt. Aber ich habe ihn quasi dann in dem Fall jetzt den Vortritt gelassen. Wir waren ja die ganze Woche mit Daniel Altmaier öfter mal in Kontakt und ja, deshalb war das jetzt in dem Fall auch ein bisschen schwierig, immer an den Finaltagen, da sind die Spieler dann auch ein bisschen im Stress, beziehungsweise wie geht es dann weiter? Er hatte dann die Reise angetreten nach Lyon, was als nächstes Turnier dann gespielt hat. Die Mama war ja da vor Ort und sind dann, glaube ich, mit dem Auto eben dann noch weitergefahren.
Ja, also Daniel Altmaier ist damit quasi an den Top 50 dran. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist er die Nummer 53 im aktuellen, tagesaktuellen Ranking. Könnte noch ein bisschen runterfallen in dieser Woche, weil noch ein paar Spieler hinter ihm dann auch Punkte sammeln können. Und er ist in der ersten Runde in Lyon ausgeschieden. Aber das ist schon ein relativ steter Gang, den er gegangen ist. Also ich habe ihn jetzt seit ein paar Jahren beobachtet. Und vor zwei oder drei Jahren hat man dann noch gesagt, ja, ist das wirklich so ein großes Talent? Dann war er auch von Sky zum Beispiel, hatte er so eine Sponsorschaft von Sky. Und dann hat man gesagt, wird das was und so. Und jetzt ist er angekommen und er hat ein wirklich großes Selbstbewusstsein und er hat auch große Ansprüche an sich. Und insgesamt ist das, glaube ich, ein Package, was ganz gut passt dann.
Ja, es gab diesen Scholarship.
Scholarship,
von,
genau.
Genau, von Sky UK vor ein paar Jahren. Und ich glaube, er war der erste nicht-britische Spieler, der das auch bekommen hat. Ja, weiß ich nicht, inwieweit ihm das jetzt tatsächlich etwas gebracht hat, aber nichtsdestotrotz ist dieser kontinuierliche Weg, von dem du gesprochen hast, der ist absolut zu sehen. Und ich habe schon mal gesagt, dass er auch einer war, der jetzt nichts irgendwie jetzt versucht hat zu überstürzen, sondern er hat länger auf der Challenger Tour verbracht. Er hätte ja zum Beispiel auch das Turnier in Rom spielen können, das Masters, und hat also hier uns am Anfang der Woche gesagt, wo wir ihn gefragt haben, warum spielst du denn eigentlich in Heilbronn? Und er hat gesagt, naja, als ich in Roland Garros vor zwei Wochen, vor zwei Jahren diesen guten Lauf hatte, da bin ich auch mit einem richtig guten Schwung aus der Challenger Tour gekommen, also mit vielen Siegen im Gepäck, und das hat mir dann geholfen in Paris, diese Runden dann gewinnen zu können und so erfolgreich zu gestalten. Und er hat gesagt, das möchte er ähnlich nochmal machen, bevor er jetzt irgendwie in der ersten Runde Quali in Rom verliert und dann ja eben noch relativ viel Zeit hat, also diese Matchpraxis hineinzunehmen, viele Spiele zu gestalten und möglichst zu gewinnen, was ja wunderbar funktioniert hat mit dem Titel. Und es war ihm auch wichtig, dass er dieses Turnier als Sieger hier auch verlassen kann. Und ich konnte auch zwischendurch mal mit Francisco Yunes sprechen, seinem Coach, seinem argentinischen Coach, und habe mal gefragt, wie er die Entwicklung sieht. Und er sagt, na, also wir sind voll im Plan. Na, also das ist genau eigentlich so, wie er sich das vorstellt. Und jetzt ist er aber natürlich eben reif für die ATP-Tour. Und da gilt es jetzt, die dementsprechenden Ergebnisse zu schaffen, dass er sich auch wirklich fest in die Top 50 etablieren kann. Denn hineinkommen ist ja das eine, aber dort dann auch zu festigen, das ist der nächste Schritt. Und dafür brauchst du natürlich immer wieder Ergebnisse. Und das ist jetzt so der nächste Schritt, der dort folgen soll, zumindest eben laut seinem Trainer. Und ich glaube, für Daniel Altmaier, der sieht es dann logischerweise ähnlich. Das war jetzt sein vierter Challenger-Titel, der erste der Saison, sein dritter in Deutschland. Also ich glaube, ihm hat es auch richtig Spaß gemacht, wieder vor heimischem Publikum zu spielen. Wie gesagt, seine Mama war da. Die äußeren Bedingungen haben einfach gestimmt. Das waren 600 bis 800 Zuschauer pro Tag auf der Anlage. Also die Rahmenbedingungen waren wunderbar für einen deutschen Spieler dort, auch wirklich erfolgreich zu sein und ihn vielleicht mal auch durch das ein oder andere schwerere Match dann auch zu tragen mit dem dementsprechenden Support. Und 23 Jahre, jetzt ein neues Career High. Er ist die neue deutsche Nummer 2 und ich glaube, er wird es auch sehr lange zumindest die neue deutsche Nummer 2 bleiben. Schauen, vielleicht geht es auch noch mal irgendwo weiter, aber ich glaube, Zverev und Altmaier, das werden die zwei großen Stützen sein in den nächsten Jahren. Und das vielleicht noch ganz kurz angemerkt, es gibt ja auch eine gewisse Parallele, die uns natürlich in Heilbronn aufgefallen ist. Denn Zverev hat in Heilbronn 2015 ja dieses Turnier gewonnen und war quasi auch sein Abschied von der Challenger Tour. Was danach kam, wissen wir alle. Und ja, so gesehen vielleicht ein ganz gutes Omen.
Das ist vielleicht ein ganz gutes Omen. Wie gesagt, Alexander Zverev hat seine Challenger-Karriere dann auch in Heilbronn damals beendet, hat seitdem nicht mehr zurückgeschaut und wird wahrscheinlich auch in den nächsten 10, 15 Jahren nicht mehr bei Challengern spielen. Das war schon wieder mit der neuen Ausgabe der Challenger-Corner hier auf meinsportpodcast.de. Das waren eine ganze Menge Interviews. Wir hoffen, das hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Ihr solltet auf jeden Fall tennistourtalk.com in den Bookmarks haben. Jetzt geht es erstmal um die French Open. Und da wird es dann in der nächsten Woche bei Chip and Charge quasi Dailies geben und in den nächsten zwei Wochen und natürlich die Auslosungsvorschau zum Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.